Hallo aus dem Homeoffice mit Martina Renner
und Matthias Jakubowski,
wie Stella Cipcik
und Daniel Lücking.
Ja, herzlich willkommen zu einer Folge, die wir heute nicht im Bundestag machen können. Wir posten aus dem Homeoffice eine Podcast-Folge. Ich stelle fest, ich habe da überhaupt keine Vokabeln für, was wir hier heute Abend machen. Wir sind zu viert, habt ihr im Eingang gehört. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, was sich am Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz jetzt gerade tut, der ja
nur
leider auch nicht so richtig
tut.
Arbeiten kann. Nichts tut sich, oder?
Tut sich nicht. Ja. Es tut sich nichts. Wir verharren in seltsamer Stille und ja. Wir schließen ab und zu mal Sachen per E-Mail.
Mhm. Also die letzte Sitzung, bei der wir waren, ist ja der mittlere Zeuge abgesagt worden, weil der aus Rom dazugekommen wäre. Da hat sich schon das erste Mal Corona in dem Ausschuss gezeigt und die letzte Sitzung ist wegen Corona abgesagt worden. Die kommende Sitzung am 23. April ist, so wie ich erfahren habe, jetzt erstmal geplant, dass sie stattfinden soll, so richtig physisch. Aber das ist nicht realisierbar wahrscheinlich.
Also,
eine gute Frage.
Nur ein Gerücht, von das sagt, dass wahrscheinlich diese Sitzung wie die letzte einfach verkürzt stattfindet. Nur ein Plenartag, nur die wichtigsten Gesetze, Hilfspakete und Ähnliches und ansonsten keine Ausschüsse. Das heißt auch kein Untersuchungsausschuss. Aber zwischenzeitlich ist gearbeitet worden, nicht von den Abgeordneten, sondern von den Mitarbeiterinnen.
Einen kleinen organisatorischen Hinweis.
Ist das jetzt eine Frage oder eine Feststellung? Also ich sage jetzt einfach mal ja.
Ja.
Zwischenzeitlich ist gearbeitet worden. Es wurde hart gearbeitet im Homeoffice. Und wir könnten auch morgen einfach wieder in real im Europasaal Zeugen vernehmen. Und Zeugen, wenn wir wollen würden. Wir wollen aber
nicht. Da wären wir vom Podcast auch sehr gerne mit dabei. Ein kleiner organisatorischer Hinweis. Wir mussten uns im Vorfeld zu dieser Folge nicht nur auf das Medium einigen, über das wir jetzt gerade aufnehmen, sondern wir mussten auch noch eine Anspracheregel festlegen. Der Thies Bosby, der Herr Jakubowski, war die ganze Zeit schon bei uns im Podcast immer mal vertreten. Wir haben ihn geduzt. Heute besteht
er möchte jetzt gesiezt werden. Wir werden darauf Rücksicht nehmen.
Ganz genau. Und
Frau Renner
war bei uns natürlich immer im Rahmen der journalistischen Regeln als Abgeordnete gefragt. Und sie möchte heute geduzt werden. Also es steht heute alles Kopf wegen dieser Corona-Geschichte. Vielleicht werde ich den Matthias gleich auch einfach weiterhin duzen, damit das nicht zu kompliziert wird.
Aber ja, das ist okay. Aber wir müssen vielleicht noch eine weitere Sache festhalten, weil das sonst, wenn man das später nur als Podcast auf Spotify hört, vielleicht ein bisschen komisch rüberkommt. Wir sehen uns gerade alle. Also wenn jetzt irgendwelche Kommentare zur Wohnung oder zum Hintergrund kommen, was für Bilder da rumhängen, wie ihr aussieht heute
Matthias
Abend, was
ich kommentiere
Bilder
das rumhängen.
Gerade alles, bei mir hängen zum Beispiel keine Bilder, dann sollte man sich nicht wundern und sagen, wir können das gar nicht sehen als Podcast-Hörer und Hörerin, sondern das ist dann der Aufnahmesituation geschuldet.
Ja. Und wir müssen etwas diszipliniert sein.
Ja, du raschelst, Matthias.
Ich raschel?
Genau. Ja, voll.
Das ist natürlich ein Hustenbonbon, weil ich habe natürlich wie alle 90% der Bevölkerung Husten. Das ist ja logisch.
Nee.
Aber wie sieht das bei euch aus?
Das ist mein Kopfhörer.
Wie sieht das denn jetzt bei euch aus? Wer sitzt denn komplett im Homeoffice und wie lange schon?
Also wir sitzen alle im Homeoffice und das seit, weiß ich nicht, das müsste Montag der 16. gewesen sein. Also am Freitag gab es noch die Anweisung, das geht bei uns tatsächlich über zentral Betriebsvereinbarungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeberin und ab da hieß es, alle ausnahmslos gehen jetzt im Homeoffice. Ja, einige haben da ein bisschen länger gebraucht, bis sie zu Hause technisch in der Lage waren, auch von ihrem Laptop zu arbeiten. Ne?
Ja, man muss dazu
schneller, man langsamer, ja.
Ja, Generation Internet. Aber man muss auch dazu sagen, das ist ja eigentlich eine ziemlich gute Regelung. Also entweder haben wir Geräte aus den Abgeordnetenbüros oder von der Fraktion, mit denen wir zu Hause arbeiten können und mit denen wir auch viele Dinge zugreifen können. Oder aber man macht das über so ein Security-Token. Und ja, das funktioniert mal besser, mal schlechter. Bei mir hat es mal ein paar Tage lang nicht funktioniert.
Genau, da hat er dann mittlerweile Artikel für den Freitag geschrieben, ne, um nicht Leerlauf zu haben.
Ich war fleißig, genau. Ja, aber jetzt funktioniert alles. Das heißt, theoretisch ist die Situation so, dass ich zu Hause sitze und mich von zu Hause auf meinen Arbeitsplatz einfach einloggen kann. Also nicht nur E-Mails abrufen, sondern ich sehe praktisch meinen normalen Desktop und kann da rumklicken, wie ich möchte. Ja.
Naja, musst du vielleicht nochmal erklären, es ist so, also ich habe auch einen Rechner vom Bundestag, der hat auch diesen Intranet-Zugang, das läuft über VPN, das ist auch, soll sicher sein, beim Bundestag muss man ja sagen, soll sicher sein, ne? Und da können wir also nicht nur auf unsere E-Mails zugreifen, sondern zum Beispiel auch auf die Ausschussdokumente, sofern sie eben auf dem Laufwerk eingestellt sind. Also eigentlich können wir komplett von zu Hause arbeiten, auch Zeugenvernehmung vorbereiten und ähnliches.
Genau, ich würde aber trotzdem vielleicht gleich gerne auch nochmal über Einschränkungen reden, die es dann im Rahmen der Vorbereitung gibt. Ich sammle das mal als Punkt. Also es gibt schon Einschränkungen.
Da kommen wir dann auch hin. Stella, wie sieht es mit dir aus? Du hältst dich nicht an das Homeoffice, oder?
Doch. Also beziehungsweise entweder bin ich zu Hause oder ich bin bei mir in einer Werkstatt, bei der ich auf 500 Quadratmeter, obwohl ich eine gemeinsame Werkstatt mit meinen Tischlern habe, sind wir auf 500 Quadratmetern sehr in wie heißt das, nicht Bodenhaltung, sondern tatsächlich auf sehr großem Raum. Also ich bin in der Kalibrierstube bei mir in der Werkstatt und das da bin ich sozusagen auch einzeln für mich eliminiert.
Einzelhalt.
Ja, wobei, also wer aufgepasst hat und ein bisschen Phoenix geschaut hat, der sieht dich dann auch mitunter in der Bundespressekonferenz.
Mit Dinosauriermaske.
Mit Dinosauriermaske, also schwerstens geschützt. Ja, und ich meinerseits habe auch 10 Tage hier im Homeoffice verbracht und war heute den ersten Tag wieder in der Redaktion beim Neuen Deutschland. Der Grund war, dass meine Partnerin einen Fall in ihrem Umfeld hatte. Sie war jetzt nicht selber Kontaktperson, sondern ihr Chef war Kontaktperson. Und dann haben die ihre 14-tägige Quarantäne durchlaufen, so von der Kontaktzeit her. Und als dann nach 15 Tagen bei beiden nichts war, konnte ich dann auch wieder hier raus und bin auch safe. Also und hatte heute wirklich dieses echt seltsame Gefühl, an den Hotspots durchzumüssen, also so Friedrichstraße und Ostbahnhof, wo morgens eigentlich tierisches Gedränge ist. Und es sah irgendwie so richtig dystopisch aus, weil wirklich alles wie leergefegt war. S-Bahn, wo man sich sonst reinquetscht, die sind komplett leer und man sitzt, jeder so ein Vierersitz irgendwie für sich ganz allein. Also es sind schon besondere Bedingungen, die wir hier mittlerweile haben in Berlin. Und ich hoffe, dass wir alle unter den Bedingungen möglichst lange gesund bleiben und dass wir die Kurve dadurch wirklich flacher kriegen. Geflättet, genau. In dem Thema müssen wir, glaube ich, alle irgendwie versuchen, unser Bestmögliches beizutragen. Gut, aber da sehen wir, der Bundestag ist da weitaus besser aufgestellt mit 16 Tagen mittlerweile.
Aber man muss dazu sagen, ganz kurz, dass ich es einwerfe, das ist in den Fraktionen wohl ganz gut geregelt. Ich höre aus der Bundestagsverwaltung, dass viele von denen überhaupt nicht ins Homeoffice können und auch richtig angepisst sind mittlerweile, irgendwie, weil sie dort sitzen müssen, zum Teil auch mit mehreren in einem Büro, immer auf denselben Gängen und so weiter und eben nicht nach Hause können zum Arbeiten, da gibt es ein totales Ungleichgewicht. Und das ist auch tatsächlich ein Problem. Und wir müssen überlegen, auch wie das in Zukunft laufen soll, weil wir schon das Gefühl haben, das geht krass auch zu Lasten der Beschäftigten dort in den Laden gerade. Die dürfen und können dann manchmal nicht so drüber sprechen, aber wenn man da die Ohren reinhält, hört man da viel Unmut derzeit.
Ja, also das betrifft ja, glaube ich, auch das Ausschusssekretariat, wenn ich das, ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, die sind zum Teil, glaube ich, auch im Homeoffice, aber die können sich nicht so einfach ins Homeoffice versetzen, wie das jetzt zum Beispiel die Büros, unsere Büros oder die Fraktion machen kann. Mhm. Was natürlich bedeutet, dass da weniger Leute sind, das bedeutet dann auch, dass dort natürlich irgendwelche Abläufe, wenn es um zur Verfügung stellen von neu zugesendeten Dateien geht, die von den Bundesbehörden kommen, dass das auch alles einfach ein bisschen verzögert abläuft und länger. So, aber ja, größtes eben. Und die Behörden liefern auch langsamer zu. Das muss man auch, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Wobei man jetzt unterscheiden also, muss, ist das normale Langsam?
Steigerungsfähig, ja?
Ja, also dann machen wir es richtig. Also der Bundesamt für Verfassungsschutz liefert wie immer einfach gar nichts zu. Die sind vor Corona-Status, nach Corona-Status, während Corona ist es immer dieselbe Geschwindigkeit. Beim BKA merkt man es so ein bisschen. Die haben aber auch höflich nachgefragt, ob wir zufrieden sind und ob sie praktisch noch eine ganze weitere Abteilung in Dienst setzen sollen. Schöne Grüße an Herrn B. Also eigentlich üblich. Die schneller zuliefern, liefern jetzt etwas weniger und langsamer zu. Die gar nicht zuliefern, liefern weiterhin gar nicht zu. Genau.
So wobei das. Ich aus der Redaktionsarbeit sagen kann, also obwohl unsere Redaktion auch Homeoffice trainiert ist, man braucht eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, wie man da arbeitet. Und wenn einem den ganzen Tag über Chat-Verläufe um die Nase gehauen werden, dann ist das auch nicht gerade angenehm. Das machen wir jetzt hier einfach mal in die Folge alles mit rein, damit wir auch so ein bisschen den besonderen Status jetzt dieser Zeit auch festgehalten haben. Ja, was mich aber besonders interessiert, dieser Zugriff per VPN, sind das nur VSNFD-Dokumente, die jetzt lesbar sind? Also Geheimschutzstelle ist gerade mal so gar nicht, oder?
Weiß es nicht genau, weil ich dort nicht war in den letzten 2 Wochen, ob man überhaupt dort gerade einen Termin kriegt, aber wir haben die letzten 2 Wochen nichts abgeholt. Also es kann durchaus sein, dass da auch Material angeliefert wurde, aber derzeit ist dort niemand hingegangen, weil das hätte ja zur Folge, dass man dann wiederum es ins Büro, dort in den Tresor verbringen muss und auch im Büro dort nur lesen kann. Und Büro ist halt gerade nicht, weil eben die klare Anweisung ist, alle haben von zu Hause zu arbeiten. Deswegen, ja, vielleicht weiß der Matthias mehr, was da gekommen ist. Haben wir uns das nicht angeguckt?
Also es werden nach wie vor Dokumente auch in die Geheimschutzstelle geliefert oder werden dort bearbeitet, weil man immer wieder mal den Hinweis bekommt, dass da jetzt etwas bereit liegt. Aber es ist genauso, wie Martina sagte, dass wir de facto nicht in der Lage sind, derzeit dort vorbeizugehen, uns die Akten zu holen, die dann mit in unser sicheres Verwahrgelass mitzunehmen und dann dort zu bearbeiten, weil dann das würde ja bedeuten, dass wir im Büro sind. Von daher ist das gerade nicht ganz so einfach. Zugriff über VPN nur auf die normalen, entweder uneingestuften oder bis VSNFD-Dokumente. Ja, genau. So. Was natürlich Nachteile bringt, wenn man.
Ja, und total langsam, ne? Also wer da mal dann versucht, eine Doc-Fetcher drin zu suchen, der braucht viel Geduld. Ja? Weil offenbar alle gerade über dieses Nadelöhr da irgendwie in das Intranet wollen von zu Hause. Und das verlangsamt halt irgendwie die Sache irgendwie krass. Eigentlich ist das nicht wirklich Arbeit. Also nicht ernsthaft, so wie man sonst im Büro arbeiten kann.
Also das ist sicherlich so mit, das ist ein großes Problem und was ja auch, wir brauchen ja auch die anderen eingestuften Akten normalerweise, um zum Beispiel potenziell eingestufte Zeugen vorzubereiten. Das funktioniert jetzt eben auch nicht und wir haben tatsächlich jetzt in der letzten Runde der Referenten und Referentinnen, die wir mittlerweile auch über eine Telefonkonferenz stattfinden lassen, auch darüber gesprochen, wie wir das denn machen wollen würden, weil es stehen ja noch diverse Vernehmungen auch von Zeugen und Zeuginnen des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder möglicherweise auch des Bundesnachrichtendienstes aus. Und da würden wir ja Fragen stellen aus eingestuften Akten, die wir de facto gerade nicht lesen können. Wie könnte man das machen? Wir könnten natürlich irgendwie eine eingestufte Akte oder Fragen, die wir nur eingestuft stellen können, irgendwie in unsere Geheimklade schreiben. Die müsste aber irgendwie zum Ausschusssekretariat kommen, dann müssten die Fragen irgendwo hin. Also das ist, also eigentlich darf man ja gar nichts aufschreiben. Von daher ist es eigentlich de facto unmöglich, gerade sowas vorzubereiten. Also
wir müssen mal auch für die Hörerinnen und Hörer festhalten, so ein Sitzungstag haben wir am Rande immer mal wieder erwähnt, aber so ein Sitzungstag ist in den derzeitigen Corona-Regelungen auch gar nicht unterzubringen. Allein auf der unteren Ebene vom Europasaal sitzen Minimum 50 bis 80 Personen. Wenn man das mal so zusammenrechnet, aus Regierung, aus den Ländervertretungen, die Obleute und deren Vertreter, die dort sitzen, die CDU mit ganz vielen Leuten, wo ich mich immer frage, warum nur zwei davon reden, und natürlich noch die Damen und Herren Mitarbeiter in den Reihen dahinter, und da kommen dann ja noch die Zuschauer dazu. Also das ist unter Versammlungsregeln, wie sie momentan gehandhabt werden, auch einfach nicht abbildbar.
Und also, wenn ich das mal technisch durchspielen darf, kurz die Überlegung, weil die Frage habe ich mir auch gestellt. Wir sind ja im größten Ausschusssaal, oder im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus gibt es mittlerweile, glaube ich, einen größeren. Aber in einem der größten Ausschusssäle, die anderen Ausschusssäle sind ja kleiner, und theoretisch hätten wir allein, wenn jetzt jede Fraktion eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten stellen würde, gäbe es wahrscheinlich genügend Platz, dass man das ähnlich wie im Plenum.
Also auf den Zuschauerrängen ist auf jeden Fall genug Platz.
Auf den Zuschauerrängen ist sowieso immer genügend Platz, außer es passiert gerade was Herausragendes. Das würde eventuell funktionieren, aber die eigentliche Problematik sind ja die Zeugen und Zeuginnen, und dann man geht aneinander vorbei. Sekunde, das Meeting wurde aktualisiert. Muss ich irgendwas drücken? Nein. Okay.
Nein.
Verfassungsschutz jetzt auch zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Ich habe das durchgespielt. Das würde wahrscheinlich funktionieren, aber man hat ja trotzdem noch die Zeugen und Zeuginnen, die aus allen möglichen Behörden und aus verschiedenen Bundesländern kommen. Dann auch die Vertreter der Bundesländer selber, die ja irgendwie nach Berlin kommen müssen, wieder zurück. Und das sind nicht die besten Voraussetzungen in diesen Zeiten, wenn man sagt Social Distancing und irgendwie möglichst wenig Kontakt und auch nichts jetzt so unnötigerweise verbreiten
müssen. Dann ist es ja nur eine logische Frage, wenn der Ausschuss jetzt weiter tagen muss oder weiter stattfinden muss und es muss unter diesen Bedingungen von Homeoffice funktionieren. Wie würde eine Befragungsmöglichkeit aussehen? Wie könnten Zeugen angehört werden oder schriftlich befragt werden zum Ausschussgeschehen, zum Nachtatgeschehen?
Ja, schriftlich, tatsächlich. Also es gibt die Möglichkeit der schriftlichen Befragung.
Und waren Sie beteiligt? Ja, nein, vielleicht?
Ja. Bitte ankreuzen.
Genau. Also, ja. Ja, genau.
Mir nicht an dieser Stelle.
Ja, also wir können ja erst sagen, so, also die Möglichkeit gibt es. Der Ausschuss hat das mittlerweile auch, also die Obleute haben das mittlerweile beschlossen im Umlaufverfahren, dass man Zeugen und Zeuginnen auch schriftlich befragen kann. Wie wir jetzt diese Art der Vernehmung finden, da kann Martina ja was zu sagen. Ja, also gerade aus deiner Perspektive jetzt, wie du Zeugen und Zeuginnen befragst, ja.
Also das ist natürlich ein wirklich schlechter Ersatz. Also man stellt sich das vor, also der kriegt dann irgendwie die Fragen aller Fraktionen zugeschickt nach Hause, hat dann eine Woche Zeit zum Beantworten. 14 Tage oder was auch immer, ja. Man kann sich das mal in schön Ruhe durchlesen, ja. Und sieht natürlich dann auch, wo wollen die hin? Was interessiert die? Und dann kann er sich ja nochmal abstimmen, auch mit anderen, kann er irgendwo rumtelefonieren und sagt, na, was empfiehlst du mir? Und das, was man gerade mit so Vernehmungstechniken dort macht, ja, also Leute mal überraschen mit einer Frage.
Da muss man einen Fragen einzeln schicken, oder?
Ja, genau. Oder
nur eine Frage.
Genau, oder am Anfang sagt er, vielleicht kann ich mich nicht erinnern, und nach 5 Stunden sagt man, na, wie sieht es denn jetzt aus? Vielleicht jetzt Erinnerung da. Ne? Und das fällt ja alles weg. Ja, also, dass man die Themen mal spontan wechselt, dass man irgendwie Wiederholungen macht, dass man auch einen Eindruck kriegt, das ist ja übrigens bei Zeugen, Zeuginnen total wichtig, ich werde das bestätigen, man kriegt ja auch einen Eindruck, wenn die da sitzen, ja, ist der glaubwürdig, ist der nervös, irgendwie guckt der immer nach hinten, guckt der nach oben oder was auch immer, ja. Dieser Eindruck ist ja für uns auch wichtig nachher in der Bewertung, weil wir wollen ja dann auch sagen können, Mensch, irgendwie, der hat möglicherweise was weggelassen, der hat vielleicht sogar irgendwie geschwindelt. Da müssen wir ihn nochmal laden, nochmal konfrontieren. Wie soll man das schriftlich machen? Das geht gar nicht.
Ja, gibt es denn schon Überlegungen, wie man das kompensieren kann? Also mir fällt spontan ein, man könnte zum Beispiel durch die Sommerpause hinweg arbeiten. Das wird natürlich für die Damen und Herren aus der Bundestagsverwaltung mit Sicherheit nicht schön. Das gibt Ärger mit der Gewerkschaft. Aber generell, der Ausschuss unterliegt ja der Diskontinuität oder dem Diskontinuitätsprinzip und wäre dann zum Ende der Legislaturperiode um. Müsste man nicht einfach noch die Corona-Zeit oder die Zeit dranhängen, die durch Corona ausfällt, und dafür eine Regelung schaffen, um überhaupt den Untersuchungsauftrag erfüllen zu können?
Ja, vielleicht sagt mal Matthias was als erstes dazu, weil ich glaube, da gibt es verschiedene Sichtweisen, wie du das eben angesprochen hast, Daniel, ob das Beschäftigte sind, ob das Abgeordnete sind, wie die solche zusätzlichen Sitzungstage denn sehen würden. Vielleicht ist da ja auch unter den Mitarbeiterinnen schon mal drüber gesprochen worden. Ich weiß es gar nicht.
Also so direkt haben wir noch nicht drüber gesprochen. Perspektivisch haben wir natürlich gesprochen, und momentan ist es ja tatsächlich so, also wir hatten in der Sitzung, in der letzten stattgefundenen Sitzung, das war glaube ich dann der 12. März, den BKA-Zeugen aus Rom, wo man sagen könnte, okay, den müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal neu laden, Italien gerade super schwierig, dann müsste der erstmal in Quarantäne, wenn der herkommt. Den befragen wir vielleicht schriftlich. Dann ist die eine Sitzung am 26.03. ausgefallen, komplett. Das waren 3 Zeugen, wenn ich mich richtig erinnere. Und darüber hinaus ist ja noch nichts ausgefallen. Das würde dann bedeuten, dass man vielleicht eine Sitzungswoche nachholen müsste. Und die Sommerpause geht, glaube ich, bis September, Mitte September, so? Oktober, ja. Wenn man da auf jeden Fall, wenn man dann am Ende vielleicht eine Woche weniger Sommerpause hat, dann wäre das jetzt für uns sicherlich nicht das Problem. Die Frage stellt sich ja eher dann, was machen wir jetzt, wenn die nächste Sitzungswoche wieder ausfällt, und was man in der aktuellen Situation gar nicht sagen kann, ob Mai-Sitzungen ausfallen. Im Mai sind 3 Sitzungswochen angesetzt. Wenn die jetzt alle ausfallen sollten und man hat dann auf einmal 4, 5 Sitzungswochen, das kann man, man kann das machen, weil ich glaube, die Sommerpause geht normalerweise 10 Wochen. Man kann jetzt jede Woche dann eine Sitzungswoche reinknallen, aber das ist ziemlich unrealistisch irgendwann. Ja.
Dann wird was anderes gemacht. Also ich sehe es nicht, dass wir uns jetzt im April nochmal im Untersuchungsausschuss treffen. Also meine persönliche Einschätzung ist, die Sitzungswoche wird auch ausfallen. Ich nehme auch an, dass ein Teil der Sitzungswochen im Mai nochmal der Corona-Krise zum Opfer fallen. Und dann könnte man tatsächlich zweierlei überlegen. An die Sommerpause werden die Abgeordneten nicht rangehen. Ich kenne da einige, die werden da aufschreien. Man würde dann wahrscheinlich in einer regulären Sitzungswoche einen zweiten Untersuchungsausschusstag einpreisen, wegen mir den Freitag oder den Montag. Da ist wenig los irgendwie so in den Abläufen. Oder man geht in die Wahlkreiswoche und macht dann dort irgendwie einen Sitzungstag. Das finden Abgeordnete auch wiederum nicht so toll, also zu Recht, weil da haben sie halt auch oftmals Termine weit weg. Also wird es darauf hinauslaufen, dass wir in der Sitzungswoche vielleicht den Montag nehmen. Also das halte ich im Moment für das Wahrscheinlichste, und dann uns dann Montag und Donnerstag treffen. Juhu.
Okay. Das wären tolle Wochen.
Für mich kein Problem, ich bin am Start. Nee, ja, das wird anstrengend. Aber man kann es ist tatsächlich relativ nicht vorausschaubar, wie es denn abläuft. Aber ich teile die Einschätzung, dass die April-Sitzung auch noch abgesagt wird, also am 23.
Ja,
dann macht man eventuell im Mai weiter, aber ja, genau.
Ja.
Wobei wir dann...
Ja, die Frage Sommerpause, ob man daran geht, es ist ja keine wirkliche Ferienzeit für Abgeordnete, sondern das ist sitzungsfreie Zeit, aber natürlich fahren auch Abgeordnete in der Sommerzeit in Ferien, Mitarbeiterinnen auch. Das wird sich danach auch entscheiden, was mit den Schulferien wird. Es gibt ja jetzt eine Diskussion, teilweise die Schulferien zu verkürzen. Alle Eltern freuen sich schon irgendwie. Und wenn das natürlich dann läuft, dann kann man schwer argumentieren, warum nicht dann auch das Parlament irgendwie die sitzungsfreie Zeit im Sommer verkürzt. Ne? Und dann haben auch Eltern kein so großes Argument mehr zu sagen, nee, ich will aber wegfahren, weil wenn dann wieder Schule ist, können wir halt auch wieder einen Bundestag antreiben.
Das stimmt sicherlich, ja. Aber warten wir es ab. Also es ist auch vollstes Verständnis, dass man das jetzt nicht mit Wochen im Voraus, also ein bisschen vorausplanen muss man, aber dass man das jetzt nicht Wochen im Voraus irgendwelche Sitzungen absagen kann, ist auch klar. So. Ich ja. Und was wir dann mit den schriftlichen Vernehmungen machen, müssen wir schauen. Also wir bereiten gerade schon schriftliche Vernehmungen tatsächlich vor, das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Für 3, 4 Zeuginnen, ja, wie wir das dann weiterhand haben. Andere haben wir geschoben, und vom generellen Ablauf her muss man sagen, dass die halt diese komplette Sitzung nach jetzigem Stand, die am 26.03. ausgefallen ist, dann die erste Sitzung wird, wenn es wieder weitergeht. So. Also mit dem einen ausgefallenen Termin könnten wir locker weitermachen, dann würden wir einfach damit beginnen und dann alle anderen einfach um eine Woche nach hinten verschieben. So, so ist der Plan. Aber schauen wir mal.
Wird nicht so laufen.
Ja, hey, ich bin Optimist. Es wird alles so laufen. Ja. Fragen? Anmerkungen?
Wo kommt dein Optimismus
alle,
her?
Alle sind sprachlos. Alle sind sprachlos.
Naja, aber wieder noch ein anderes Problem. Wenn das weiter so läuft mit nur schriftliches Befragen, wir schieben die Sitzungen auf irgendwann Juni und dann vielleicht nach der Sommerpause zusätzlich. Der Ausschuss funktioniert ja auch irgendwie aus diesem Zusammenspiel. Die Leute, die oben auf der Tribüne sitzen, die Podcasts machen, twittern aus dem Ausschuss, Presseartikel irgendwie zu wichtigen Themen, zuletzt zu diesem Konflikt irgendwie zwischen DKA und LKA NRW. Und diese ganze Berichterstattung und Öffentlichkeit zu dem Ausschuss, die fällt ja auch komplett weg. Und das heißt auch, da kommt natürlich jetzt auch Druck aus dem Kessel. Ja, und man hat nicht mehr so das Gefühl, und das ist ja auch klar irgendwie, das ist jetzt noch ein Thema, andere Themen sind jetzt wichtiger, aber das hat ja auch eine Folge, dass dann ja, die Ministerien und die Behörden und die Zeugen und Zeuginnen sich wahrscheinlich jetzt erstmal entspannt zurücklegen, ja, und sagen, puh, ja, zuletzt war das schon unangenehm, was da thematisiert wurde, BND-Videos oder sonst was, aber das wird jetzt erstmal wochenlang kein Thema mehr sein. Und das ist jetzt für so eine Vernehmungssituation, für so eine Beweisaufnahme auch echt ein Problem. Ja, da wieder dann anzuschließen, da wieder Öffentlichkeit herzustellen, mal sehen, ob das klappt.
Und ich muss aus der Perspektive so eines Zeitungsredakteurs sagen, es ist auch schwierig, in der Redaktion dann zu vermitteln, ja, jetzt komme ich mal die Woche an zwei Tagen nicht und an den beiden anderen Tagen nur müde und nur für den einen Artikel, weil da der Bundestag gerade doppelte Sitzungen macht. Also das ist wirklich schon eine Herausforderung, da noch aktiv zu werden. Und auch für Stella heißt das ja dann auch zwei volle Arbeitstage, die dann insgesamt durch die Sitzungen alleine nur entstehen. Und wir reden noch nicht von Schnitt und Podcast und all dem, was noch an Nacharbeit da ist.
Ja, ich nehme das Mitarbeiter in Besprechung mit und werde auch die Belange der Journalisten und Journalistinnen dort ansprechen.
Was mich noch interessieren würde, gab es so einen Fall schon mal, dass das Fragebögen bekommen haben, um so einen Ausschuss beliefern zu können?
Ich kann mich da im NSU-Komplex dran erinnern. Bei uns gab es schriftliche Zeugeneinvernahme von damals, ich glaube, in einem Fall war es ein Polizist, im anderen Fall war das jemand aus der Justiz, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil die nicht reisefähig waren, also in Reha-Maßnahmen oder so weiter. Also da hat man sich dann darauf verständigt, dass man sie schriftlich befragt. Aber das ist eine absolute Ausnahme.
Wir haben das für einen Zeugen, haben wir das schon beschlossen, in dem jetzigen Ausschuss auch. Also nee, mittlerweile haben wir es sogar auch für andere Zeugen beschlossen, wie ich eben gesagt habe. Aber wir hatten es schon vor der jetzt Pause beschlossen für einen Zeugen von Europol. Da hatten wir schon einen Beschluss gefasst, dass wir den auch schriftlich vernehmen können und hatten auch schon meiner Meinung nach Fragen an ihn gestellt. Das kann man ja, also man kann dieses Mittel nutzen für Zeugen, denen man jetzt allgemein technische Fragen stellen möchte oder Fragen stellen möchte zu irgendwelchen Abläufen, die jetzt nicht so krass detailliert sind, aber immer dort, wo es irgendwie auf eine persönliche Einschätzung ankommt, wo es darauf ankommt, dass die Zeugen erzählen, mit wem sie wann wo gesprochen haben, wann sie über welche Informationen verfügt haben und auch gerade auch ganz, ganz schwer bei einer schriftlichen Befragung, wir können ja keine Vorhalte machen. Also, oder wie soll das statt? Also theoretisch könnte ich eine schriftliche Frage reinschreiben, weil die Behörden haben ja dieselben Dokumente wie wir, könnten wir reinschreiben, ja, wir konfrontieren Sie jetzt hier mit der und der Fundstelle, was können Sie dazu sagen? Aber das ist ja witzlos, weil da könnt ihr ja drumherum lesen und das verliert komplett den Effekt. Deswegen, also Aktenvorhalt in schriftlicher Befragung, schwierig, ja.
Genau. Also Ausschuss-Snapchat, die bekommen das Dokument, es verschwindet nach ein paar Sekunden wieder.
Ja, wir machen das. Okay, ja, ich verstehe die Idee. Ich hatte gerade den Einfall, einfach die nächste Ausschusssitzung auch über so einen Videochat stattfinden zu lassen.
Ja, aber ja. Wer hat mir das heute gerade irgendwie in die Timeline gespielt? Ich meine AGH, hier Abgeordnetenhaus Berlin. Irgendjemand hat heute geschrieben, erste Mal, dass der helf mir mal, Rechtsausschuss oder sowas irgendwie als Videokonferenz tagt?
Also wäre das kann ich leider gar nicht gerade beantworten. Ist das angelegt irgendwo, dass wir das tun könnten? Ja, ein Problem hätten wir auf jeden Fall mit der Öffentlichkeit. Also wenn es heißt, der Ausschuss tagt öffentlich, aber das könnte man ja überwinden, indem man hinterher sagt, also am Ende des Untersuchungsausschusses werden ja sowieso die Protokolle aus den öffentlichen Sitzungen
veröffentlicht. Das ist nicht hinnehmbar. Zugänglich. Wir brauchen Echtzeitbegleitung.
Wir brauchen Echtzeitbegleitung. Ja, es ist natürlich nicht das Gleiche, aber ich spiele gerade nur die Optionen durch. Also theoretisch würde ich jetzt nicht.
Aus meiner Sicht wäre es kein Problem, wenn man zum Beispiel im Bundestag einen Raum anbietet. Es gibt ja da auch Presseräume, wo dann Zuschauer sitzen können und worein man dann eben diese Übertragung überträgt. In der Bundespressekonferenz ist es ja auch derzeit so, dass ein gewisses Maß an Journalisten dort sitzen darf. Stella war ja auch zum Zeichnen dort und da nimmt man dann eben Abstand. Technisch ist das zu organisieren, wenn man das denn will. Und als Journalisten haben wir natürlich auch alle diese Passierscheine mittlerweile, die uns dann auch quasi bescheinigen, dass wir da irgendwie einer systemrelevanten Tätigkeit nachgehen. Das würde funktionieren.
Also Zeugenvernehmungen über Video gehen ja. Oder, Martina? Also wenn ich das richtig sehe, man kann Zeugen per Video vernehmen. Ob die Befragenden auch per Video zugeschaltet sein dürfen, im Umkehrschluss sind sie ja dann ja. Und ob die dann in einem Ausschusssaal sitzen müssen, würde ich erstmal per Gefühl sagen, nein. Kann aber gerade nicht die Fundstelle aus dem PUAG
Ich als Erfahrungsjuristin, ja, kann da sagen, die PUAG steht, meiner Meinung nach, die Befragungen finden im Bundestag statt. Okay, ne? So ungefähr.
Der Bundestag sitzt jetzt per Definition Notstandsverordnung im Homeoffice. Dann
ist das ja, aber das müsste man sich eben genau angucken, ob das auch räumlich wirklich dort präzisiert ist oder ob es nur die Institution meint. Das weiß ich tatsächlich auch nicht aus.
Genau.
Wäre es cool, wenn wir den Bildschirm freigeben jetzt machen und das gleich mal einspielen, ja? So, das PUAG mit der richtigen Stelle irgendwie. Ja, aber das wäre zu prüfen. Aber wie gesagt, ich habe es heute mitgekriegt, es scheint bei Fachausschüssen auf Ebene der Landesparlamente zu gehen.
Dann grüßen wir doch jetzt mal das Ausschusssekretariat und sagen, fangt schon mal an zu üben. Denn wir haben ja vorhin festgehalten, dass Bundestagsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Ausschusssekretariat auch vor Ort irgendwie sein müssen. Und wenn die Organisation im Europasaal stattfindet und die Übertragung dann läuft, dann kann man in der Tat mit entsprechend wenig Personen und mit ausreichend Mindestabstand so eine Vernehmung doch ganz gut sicherstellen. Eine Kamera auf den Zeugen gerichtet, eine Kamera auf die Anweisungen, die vom Sekretariat kommen. Und dann muss man nur entsprechend Abgeordnete dazuschalten. Ich fände, das könnte man doch durch die Bundestagsverwaltung mal organisieren. So viele Untersuchungsausschüsse gibt es gerade nicht. Und ich würde mich freuen. Stellen wir hiermit einen offiziellen Antrag per Handzeichen.
Ist dafür. Natürlich. Umlaufbeschluss. Ich bin dafür.
Klatschen, guck.
Okay. Wie geht das denn?
Wir haben das Emoticon fürs Klatschen im Chat gefunden.
Oh nein, das ist schlecht. Jetzt kommen die ganzen GIFs und sowas.
Daniel, eine Sache musst du dann bedenken, ja, was dann auch irgendwie passiert. Und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Dann sehen wir halt, wie es bei den Abgeordneten zu Hause aussieht.
Also,
wir alle gerne leiden.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, nach, ich weiß nicht, jetzt 2 Wochen permanent gefühlter Videokonferenz, ja, mit irgendwie
Parteifraktion
und so weiter. Ich war schon überrascht und interessiert immer zu gucken, wie das aussieht. Alle, glaube ich, gucken da im Hintergrund irgendwie.
Ja, und wir freuen uns ja dann auf die Leaks, die wir machen können, wenn Herr Amthor es in den Videochat schafft.
Genau. Er kommt aber auch
also der aktuelle
Minuten
Zähler
vorbei,
von,
oder? Das ist dann dieses Hallo.
Ich glaube, der aktuelle Zähler von Befragungen von Philipp Amthor steht bei 2. Ich glaube, mehr hat er nicht gemacht in den ganzen 2 Jahren und einem Monat Ausschuss. Oder habe ich mich verzählt? War vielleicht doch 3-mal da.
Ich glaube, der war häufiger da, als dass er was gesagt hat, ne?
Ja. Ja, genau, aber also so an, jetzt, an steile Auftritte kann ich mich an zwei erinnern und die waren dann auch jeweils vorbei, als die Besuchergruppe auf der Tribüne verschwunden ist, die so ja, CDU-lastig aussah, aber das sind natürlich alles Verschwörungstheorien.
Das sind Vorurteile.
Alles Vorurteile, würde ja niemand so jemals machen, nein.
Ja.
Ja, aber das ist interessant. Aber
funktioniert, ne? Also wenn das alles nicht funktioniert mit Videovernehmung, zusätzlichen Sitzungsterminen, das Ganze droht einzuschlafen, dann gibt es halt nur eins, ne? Dass vielleicht der eine oder die andere aus den Behörden, die sagt, da gibt es noch was, was der Ausschuss unbedingt wissen müsste, einfach jetzt mal redet. Ne? Mhm.
Also für Whistleblower sind wir natürlich in jeder Folge aufs Neue zu haben. Wir nehmen dann auch gerne Dokumente an unser Postfach direkt unter uapod.berlin. Was ich jetzt natürlich nicht im Kopf habe, jetzt ist der Gag auch gerade methodisch versackt, aber da müssen wir durch. Nein, redaktion@uapod.berlin, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Aber gerne auch im persönlichen Gespräch. Wir waren dann auch gerne 1,5 Meter Abstand, müssten dann nur irgendwie aufnehmen und garantieren natürlich auch, dass das Ganze vertraulich behandelt wird. Also Herr Vogel, wenn Sie uns irgendetwas mitteilen wollen, werden wir natürlich nicht sagen, dass es von Ihnen kommt und werden es natürlich im bestmöglichen Sinne zur ja, Erfüllung des Untersuchungsauftrages einsetzen.
Selbstverständlich.
Ich sehe schon, das Homeoffice bringt echt auf gute Gedanken. Ja. Ja.
Also lösungsorientiert, finde ich.
Ja, aber ja, wie kommen wir zu den Zeichnungen dann eigentlich?
Nächstes, welche Zeichnung? Ah, oh, ja.
Ja, ich meine, wie machen wir das mit den Zeichnungen? Ja. Ich meine, schriftliche Vernehmung ist halt kacke, ne?
Ja, total kacke. Ja.
Wieso? Man kann, ja, da muss man sich vorstellen, wie derjenige, die Fragen beantwortet, aussieht.
Ja, nee, also von so einer Videokonferenz wäre natürlich großartig, aber ja, das ist ja. Allein deswegen kann es schon nicht schriftlich stattfinden. Meine Meinung.
Gibt es noch, wir müssen mal wieder in die Spur zurückkommen. Gibt es noch Fragen auf dem Zettel?
Ja.
Ich bin so on point. Los.
Der Wahnsinn.
Ja. Hast du in den Medien in den letzten Wochen seit der letzten Ausschusssitzung wahrgenommen, dass sich am Thema irgendwas getan hat, Matthias?
Am Thema? Es gab ja diese, kurz bevor wir ins Homeoffice gegangen sind, gab es ja noch diese Spiegelberichterstattung. Die habe ich hier noch auf dem Zettel stehen, auf dem imaginären Zettel. Aber ich habe es nicht. Zu Murat. Murat Cem. Spiegelberichterstattung zu dem V-Mann aus Nordrhein-Westfalen.
Ja, genau.
Da gab es ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Ich weiß gar nicht, ob ihr darüber schon im Podcast im letzten gesprochen habt oder ob das danach war. Müsste eigentlich davor gewesen sein. Habt ihr darüber schon gesprochen? Nö, ich müsste es wissen, weil ich ihn gehört habe, aber
ja.
Ihr wisst, wie das ist so. Ne?
Also wir haben ein ziemlich entlastendes und ziemlich patriotisches Porträt von Murat Cem gezeichnet bekommen, der ja all das nur getan hat, weil er ja den Behörden und Sicherheitsdiensten helfen wollte und der viel auf sich genommen hat.
Und jetzt hängen gelassen wird.
Und jetzt hängen gelassen wird, genau. Also das war eine sehr interessante Home-Story, die da geliefert worden ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass dererlei Porträts nicht vor seiner Vernehmung im Ausschuss erfolgen, weil die ja doch schon ganz gut den Rahmen setzen der Wahrnehmung, den man so haben kann und wo man dann hinterher im Ausschuss wieder ganz viel dekonstruieren muss.
Ja, da vielleicht gleich die Frage an Martina. Wir würden ihn schon vernehmen wollen, oder? Und das sollte auch eigentlich nach den Veröffentlichungen jetzt kein Problem sein.
Also alle Argumente, die bisher galten, der kann auf keinen Fall vernommen werden, weil der ist so krass gefährdet und irgendwie der alles dafür tun, dass er nicht in die Öffentlichkeit irgendwie gezerrt wird, sind ja hinfällig irgendwie, wenn man, ich weiß nicht über wie viele Monate, sich mit dem Spiegel trifft irgendwie und dann mit denen zusammen irgendwie auch noch irgendwie ein Buch irgendwie herausgibt oder ja jetzt Person des öffentlichen Lebens quasi ist. Dann kann er kommen, ja, kann er seine Basecap aufsetzen und Kapuzzi drüber und dann wird das schon laufen, ne?
Was ist denn sein Twitter-Handle?
Ich frage mich auch die ganze Zeit, was ist sein Twitter-Handle?
Da sind sich, glaube ich, die Obleute auch einig, dass das jetzt nicht mehr irgendwie gilt. Und das wäre auf jeden Fall ein Thema, nicht nur um mal ein bisschen auch an der Geschichte zu kratzen. Also was ja gar nicht vorgekommen ist, ist diese Problematik mal jetzt, egal ob das jetzt eine Geheimdienst-VP ist, also eine Vertrauenspersonenspitze oder von der Polizei, auch bei dem scheint ja das Problem zu sein, dass er immer in so einem Graubereich unterwegs war, wo er selbst auch Straftaten begangen hat, beziehungsweise andere auch angestiftet hat, ermuntert hat, hey, irgendwie, wie sieht's denn aus, wir wollen mal nicht einen Anschlag machen, also ganz konkret jetzt auch in diesem dschihadistischen Kontext. Und meiner Meinung nach ist das gar nicht so heldenhaft, wie das jetzt irgendwie dargestellt wird, sondern wenigstens irgendwie aus Sicht des Polizeirechtes irgendwie nicht zulässig. Weil Polizei unterliegt ja dem Legalitätsprinzip, ja, und muss natürlich alles dafür tun, irgendwie Straftaten aufzuklären und nicht zu begehen. Und ja, da müsste man mal gucken, irgendwie, ob das eigentlich alles noch so irgendwie positiv irgendwie ist, wenn man da mal ein bisschen nachfragt und dann vor allem auch ein bisschen nachfragt dahingehend, wie weit auch dieser Einsatz dazu geführt hat, dass man vielleicht auch gerade andere, jüngere, noch nicht so gefestigte Dschihadisten in die Szene gezogen hat.
Ja, schon akquiriert. Ja, ja, und vor allen Dingen auch so deinen Lebensunterhalt damit eigentlich bestreitet. Eigentlich war doch die Definition auch so, dass es einen ziemlich kleinen Bestandteil des Einkommens nur ausmachen darf und nicht irgendwie, aber so rein von dem Aufwand, den er da gezeichnet hat in dem Porträt, war eigentlich so, dass man sagt, nebenher kann der eigentlich nichts anderes gemacht haben.
Nee, und das ist ganz klar rechtswidrig. Also das gilt tatsächlich auch für die Geheimdienste. Ganz klar ausgeschlossen ist, dass Spitzel irgendwie von dem Spitzellohn hauptsächlich ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das nennt man irgendwie Alimentierungsverbot. Das heißt, sie sollen in der Regel auch einen normalen anderen Job haben und das Geld zusätzlich bekommen. Die Realität, wir kennen das ja von Tino Brandt zum Beispiel aus dem NSU-Kontext, Thüringer Spitze, die haben halt über Jahre irgendwie vollständig irgendwie nur von irgendwie dem Geld gelebt, das sie vom Dienst bekommen haben. Und das scheint hier auch ein bisschen der Fall zu sein. Ich glaube ja, dass seine ganze Bereitschaft, jetzt mit der Presse zu reden, auch ein bisschen daher rührt, dass er sich über Einnahmequellen akquiriert. Irgendwie, weil ja wenigstens irgendwie formal das jetzt weggebrochen ist irgendwie vom LKA NRW. Und ja, und so jemand, der halt so lange immer nur gegen Geld Infos gibt, jetzt an die Presse, früher an die Polizei, da muss man halt auch immer mal gucken, inwieweit das alles so stimmig ist. Ne?
Ja, und dann kommt natürlich der Aspekt dazu, wenn dann auch quasi per Erfolgsquote gezahlt wird, ja, ja, dann besteht ja auch dieses vitale Interesse, dass sich Erfolge einstellen und die kann man natürlich schaffen. Das sind natürlich alles Aspekte, die leider nicht öffentlich diskutiert werden dürfen, weil man in dieses entsprechende Recht überhaupt nicht reinguckt, aber man kann immer wieder beharrlich Fragen stellen, wie das ja in Untersuchungsausschüssen dann stattfindet. Aber es gibt leider keine Kataloge, die die Länder offenlegen würden, was sie denn in solchen Fällen zahlen, oder Martina?
Doch. Unter den eingestuften Akten, die wir bekommen, sind auch solche, die sind aber zum Teil im Moment tatsächlich in das Treptow-Verfahren gezwungen, beziehungsweise in Auszügen auch geheim eingestuft. Sind auch die Richtlinien zur Bezahlung von Spitzeln darunter. Also da kann man dann ein bisschen draus schließen, was bekommen die pro Treffen, was bekommen sie nochmal als Aufwandsentschädigung. Es ist eben nicht nur so, dass sie Geld bekommen quasi für die Informationen, sondern es werden auch Kosten darüber hinaus abgedeckt. Also bei diesen Treffen geht das dann so, da liegen die Dienste dann die üblichen 200 oder 250 oder vielleicht sind die Preise heute höher, irgendwie 300, 500 Euro auf dem Tisch. Und dann kann der Spitzel sagen, ja, aber ich hatte letzte Zeit auch noch Ausgaben, ja. Irgendwie mein Auto, das braucht neue Reifen, ja. Und die Versicherung wird fällig und mein Handyvertrag und so weiter und so fort. Und oftmals irgendwie greifen dann die Dienste auch nochmal unter die Arme und sagen, ja, dafür gibt es dann nochmal extra Geld. Und da summiert sich dann doch einiges irgendwie.
Bei Murat Cem irgendwie Bordellbesuche und so weiter und so weiter. Genau. Das wurde ja auch alles sehr gut dargestellt. Also das war ja...
Da wurde nicht nur unter die Arme gegriffen.
Da ist alles drin, ja, sofern es der Informationsbeschaffung dient. Also ich habe diese Sachen ja selbst irgendwie viel gelesen im NSU-Kontext. In diesem kriegen wir solche Sachen leider bisher noch nicht. Da streiten wir uns ja gerade drum auch irgendwie, wie weit wir diesen ganzen Bereich V-Mann-Führung irgendwie da zugänglich gemacht bekommen. Aber das war dann wirklich so ganz real, ja. Da wurde gesagt, hier, ich habe vor, ins Ausland zu fahren, ich brauche hier ein Flugticket oder das. Und dann haben die gesagt, ja, ist eine gute Sache, irgendwie, wenn du in die USA fliegst irgendwie und sowas, irgendwie triffst du ja schön die Nazis, irgendwie berichtest mal drüber. Das läuft schon und da fließt deutlich mehr Geld als dieses reine, ich sage jetzt mal, viele Schwitzel verstehen das ja als Gehalt. Also Murat scheint mir auch, der hat sich ja im Grunde als Arbeitnehmer verstanden.
Ja, ja.
Aber neben diesem reinen Gehalt, dem Sold, ja, gibt es halt immer noch Dreingaben und auch Erfolgsprämien gibt es natürlich auch. Ja. Kommt der Spitzel und sagt, ich habe hier 10 neue Nazi-CDs, ja, gibt es auch nochmal extra Geld. Und das läppert sich ganz schön. Ich würde sagen, es ist wirklich mehr die Regel als die Ausnahme, dass die Spitzel hauptsächlich von diesem Geld vom Dienst leben.
Es gibt ja es gibt viele interessante Stellen auch sowohl in der Spiegel-TV-Reportage als auch in dem Heftbeitrag. Was daran ja ganz gut anschließt, ist seine Aussage, dass er ja mal an einem Punkt gestanden haben will, an dem er selber überlegt hat, praktisch voll bei den Dschihadisten mitzumachen. Also nicht mehr nur die zu bespitzeln und Informationen an die Polizei zu geben, sondern dass er dann so sagt, ja, er hat überlegt, ob er sich denen nicht anschließt und bei denen mitmacht. Und jetzt hattest du ja auch schon gesagt, dass das natürlich die Gefahr ist, wenn es um die Begehung von Straftaten und im Bereich der Anstiftung und so weiter und so fort. Gerade er hatte mit vielen jungen Leuten zu tun. Da sind ja dann auch diejenigen, die den Anschlag auf den Sikh-Tempel in Essen begangen haben. Aber wenn man jetzt das mal vergleichen würde mit der Nazi-Szene, eigentlich sieht man die gleichen Probleme, dass da Leute als Spitzel arbeiten, die eigentlich entweder komplett in der Szene drin sind oder zumindest wo es nicht ganz klar ist, für welche Seite sie jetzt eigentlich arbeiten, oder? Also Kann man das vergleichen?
Ja. Ich sehe also bis jetzt sehe ich noch keinen großen Unterschied. Man muss ein bisschen abwarten, wenn wir dann dazu kommen, tatsächlich irgendwann mal vielleicht auch die V-Leute-Führer zu vernehmen zu können und auch mehr Unterlagen zu bekommen, ob es noch irgendwo kleinere irgendwie Differenzen gibt. Aber im Großen und Ganzen ist das System ziemlich ähnlich, wobei ein Unterschied erstmal im Moment noch auffällt, aber vielleicht ist das unsere Informationslage geschuldet. Bei den Nazis war es halt so, dass wenn man es heute betrachtet, auf die 2000er oder 1990er Jahre, die haben halt bei den Organisationen von oben weggeführt. Also die haben echt immer die Köpfe genommen, ja. Irgendwie den Deutschlandchef von Plattenanna, irgendwie den Kassenwart von Plattenanna, den Chef vom Thüringer Heimatschutz und so weiter. Das waren halt immer die Größen. Wenn sie noch nicht die Größen waren, haben sie die zu Größen gemacht, ja. Also haben irgendwie Leute genommen und haben sie dann quasi aufgebaut in der Szene. Dadurch, dass die Hauptamtliche waren, die hatten ja sonst nichts mehr zu tun, ja. Also die mussten ja nicht mehr ihrer beschissenen Erwerbsarbeit nachgehen, hatten die ja auch viel Zeit, ja. Konnten auf jedes Treffen fahren, konnten auf jedes Konzert fahren, konnten immer hier schreien, wenn es darum geht, wer übernimmt Aufgaben. Und wenn ich mir die Spitzel angucke, von denen wir in dem Kontext jetzt hier reden, dann sind es halt ja nicht, und vielleicht ist es aber auch nur unser Wissensstand heute, sind es halt nicht die ganz oben.
Ne? Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass Abu Wallah der Spitzel war, so im Prinzip.
Ja, aber bei
Lange
war Abu Wallah der Spitzel. Also
genau, ja, da ist der Unterschied.
Lange war Abu Wallah und der war der Spitzel.
Ja, genau. Stimmt, das kann man jetzt aus der Perspektive noch schlecht sagen, aber es scheint einen Unterschied zu geben.
Ne? Man muss ja auch dazu sagen, dieses Wissen, dass quasi die Köpfe auch Spitzel waren, die haben wir ja auch nicht 2011 gewonnen, die haben wir zum Teil erst, wann ist das mit Stefan Lange und Pinocchio rausgekommen? Ich würde sagen 5, 6 Jahre später. Ne? Also wer weiß, irgendwie, wer alles aus der IS irgendwie Führungsebene irgendwie auch irgendwie für Institutionen oder Behörden gearbeitet hat. Mal abwarten.
Genau. Gut, ja, also wir hatten das Thema Ausland gerade ganz kurz angeschnitten und dann fiel es mir glühend heiß ein. Wie ist denn die Geschichte Bilal Ben Ammar, also einer der möglichen Mittäter, über den immer gerne spekuliert wird, besonders jetzt nach der letzten Sitzung, nachdem Thomas Moser im Heise-Artikel nochmal darauf hingewiesen hat, dass im ja, dass eben keine Fingerabdrücke im Führerhaus, im Fahrerhaus, in der Kabine zu finden gewesen sind und daraus zielsicher geschlossen hat oder viele Menschen zielsicher daraus schließen, dann könne Amri ja auch gar nicht den LKW bewegt haben, wenn die Fingerabdrücke nicht zu finden sind. Schwierige Geschichte. Wir haben im Podcast uns entsprechend positioniert und haben gesagt, na ja, das ist eigentlich nur ein Beweis dafür, dass die Spurensicherung nicht systematisch dokumentiert ist, beziehungsweise die Auswertung aller gefundenen Spuren wohl nicht ganz vollständig sein kann und dass man da eigentlich eine Expertise noch braucht, um zu beurteilen, wie hat eigentlich die Tatortarbeit stattgefunden. Wurden alle Spuren ausgewertet? Was wurden überhaupt für Spuren gefunden? Ist es überhaupt realistisch, was man da in der Fahrerkabine gefunden hat, dass das eine ganz normale Fahrerkabine ist? Und in dem Zuge war auch wieder von Bilal Ben Ahmadi Rede, der ja möglicherweise dort auch involviert gewesen sein könnte. Eine Zeugenaussage wird in diesem Zusammenhang auch immer genannt. Ein Zeuge will gesehen haben, dass zwei Menschen in dieser Fahrerkabine gewesen sind und der eine dem anderen ins Steuer gegriffen hat. Das ist auch mittlerweile mehrfach kommuniziert worden, konnte man auch bei Claudia Wangerin, glaube ich, in der Jungen Welt nachlesen. All das steht im Raum. Wie steht es um einen möglichen Mittäter und geht ihr jetzt davon aus, dass der Attentäter, dem man es jetzt zuschreibt, auch das Attentat begangen hat?
Matthias fängt an.
Wie man sich hier aus der Verantwortung okay.
Wir schneiden diese Stelle übrigens nicht, wir lassen das so drin.
Das ist vollkommen okay. Also ich glaube, wir haben da schon seit jeher eine etwas differenziertere Auffassung zu. Also was alle Theorien angeht, für die es jetzt keine faktenbasierten Anhaltspunkte gibt. Oder zumindest, wo wir selber sagen würden, okay, das ist jetzt etwas, das erscheint uns so seltsam, dass wir dem nochmal nachgehen müssen, alles abseits davon. Also ich würde jetzt, du hast den Artikel angesprochen, ich würde da halt etwas früher ohnehin ansetzen und sagen, es wurden Textnachrichten und sogar ein Foto von einem Handy, was zweifelsfrei Amri zugerechnet werden kann, an diese Person des IS geschickt. Und darin geht es eben, dass er sich jetzt im LKW befindet und schickt dann ein Foto. Und das ist ein ziemlich starkes Indiz, wenn nicht sogar ein Beweis dafür, dass er sich mal in einem LKW befunden hat. Da würde ich ansetzen. Und wenn man dann schon darüber schreiben möchte, dass keine Fingerabdrücke im LKW waren, dann müsste man ehrlicherweise eben etwas weiter vorne anfangen mit der Geschichte und erzählen, ja, okay, aber er hat ja zumindest aus dem LKW heraus wohl kommuniziert. Oder man möchte sagen, alles, was er aus dem LKW heraus kommuniziert hat, hat er von irgendeinem anderen Ort gemacht, könnte man sagen, aus seiner Wohnung und hat einfach geschrieben, ich sitze jetzt im LKW, in Wirklichkeit saß jemand anders im LKW. Das ist ja, dann müsste man das halt so ganz komplett als Theorie aufmachen.
Also ich glaube, die Frage, ob es Mittäter gegeben hat, also im juristischen Sinne von Mittätern, die würden wir ja bejahen. Also wir gehen raus, dass es Mittäter gab. Ja. Dass Leute unterstützt haben im Vorfeld, bei Anschlagsplanung, bei Gedanken, wie man die Tat irgendwie umsetzt. Dann vielleicht auch auf der Flucht. Das muss man alles noch klären. Aber diese Verkürzung auf, war Amri überhaupt in dem LKW, die erinnert mich halt fatal an den ganzen, ich muss es jetzt mal so sagen, Unfug, ja, mit dem wir jahrelang im Zuge der NSU-Aufklärung traktiert wurden, ja, die ja so ein bisschen ähnlich klingen, die ja gesagt haben, und das ist tatsächlich eine Parallele, es gab an keinem der Tatorte irgendeine Spur der Attentäter, also Mundlos und Böhnhardt, also keine DNA-Spuren sind da zum Beispiel aufgefunden worden, auch keine Fingerabdrücke, und daraus haben dann einige scharf geschlossen, aha, die waren das gar nicht, ja. Das war der Geheimdienst, denen ist das dann nur in die Schuhe geschoben worden und so weiter, ja, und deswegen musste am Ende ja auch irgendwie der Geheimdienst sie im Wohnmobil umlegen. Und das blendet halt komplett aus, ja, genau wie hier, dass wir das Bekennervideo beim NSU haben, wo ja Aufnahmen von den Tatorten und den Ermordeten irgendwie zu sehen waren, die nur die Täter aufgenommen haben können. Dieses Bekennervideo dann nachweislich von den dreien bearbeitet wurden, auch andere Nazis hatten da ihre Flossen dran, aber egal, von denen irgendwie verschickt wurde. Ja. Mhm. Wir haben die Funkzellenabfrage zu den gemieteten Fahrzeugen, ja, die alle sagen, irgendwie, die befanden sich in der Nähe irgendwie der Tatorte. Wir haben die Videoaufnahme aus der Kolbstraße, irgendwie, wo irgendwie, hier das Fahrrad geschoben wird, ja, irgendwie nachweislich irgendwie von einem der Täter und so weiter und so fort. Das heißt, erdrückende Belege dafür, irgendwie, die irgendwie sagen, irgendwie, ja, irgendwie die zwei, vielleicht hatten sie noch Unterstützer vor Ort, aber Mundlos und Böhnhardt waren es auf jeden Fall. Ja? Mhm. Und dann ist auch die Frage, ob die da irgendwie eine DNA-Spur verloren haben, nicht mehr zentral. Und trotzdem war es halt auch so, dass ich weiß nicht, jahrelang immer weiter diese Nummer geschoben wurde, ja, die waren das gar nicht. Und ich befürchte fast, das läuft auf sowas Ähnliches hinaus. Deswegen würde ich mich gar nicht auf diesen Punkt so versteifen. Wieso gibt es da keine Fingerabdrücke im LKW? Ja, vielleicht hat der Nummer fucking Handschuhe getragen, ja. Irgendwie Haken dran, ja. Und würde halt lieber...
Weil es gibt doch gänzlich keine, oder? Und nicht nur von ihm keine, oder?
Nee, von dem LKW-Fahrer gibt es Spuren und auch andere Spuren, die auch zugeordnet werden konnten.
Es muss ja auch DNA-Spuren geben.
Genau, Haken dran und lieber gucken, irgendwie lieber diese Frage, wer ist Unterstützer, aus welchem Netzwerk heraus hat er gehandelt, wer hat den Auftrag gegeben, wie weit war er eingebunden in die IS-Strukturen. Das finde ich halt echt viel, viel relevanter, irgendwie, als jetzt irgendwie immer wieder zu drehen, irgendwie war der überhaupt irgendwie in der Fahrzeugkabine.
Ja.
Willkommen. Also und, das ist genau.
Ja, und wie ich auch, glaube ich, des Öfteren immer mal wieder sage, es gibt irgendwie auch keinen Bestpreis für die beste Nacherzählung der Amokfahrt, wie sie an diesem Abend stattgefunden hat. Ich denke, das, was wir an Ermittlungsarbeit im Ausschuss allein im Vorfeld schon gesehen haben, was auch völlig unabhängig, ob er jetzt der Täter ist oder nicht, darauf hindeutet, dass es schwere Versäumnisse bei den Behörden gegeben hat. Das ist einfach auch mittlerweile nicht mehr von der Hand zu weisen. Und da muss man, glaube ich, noch viel beharrlicher nachschauen. Und wenn ich jetzt in das Videofenster sehe, ist Martina jetzt gerade verschwunden.
Ich mache mir nur mehr Licht, damit ihr mich besser seht.
Ah, okay.
Weil ich dunkel geworden bin irgendwie und deswegen bin ich gleich wieder da. Keine Sorge.
Okay. Ich dachte schon, ich erzähle was und jetzt rennen alle weg.
Nein, ich bin noch in der Nähe.
Okay, perfekt.
Gut.
Jetzt können dich die Hörer auch wieder besser sehen.
Ja, ich habe. Danke.
So. Okay, das war herrlich. Wie gehen wir denn jetzt weiter vor im Podcast? Wir sind jetzt auch schon auf dem Weg in Richtung eine Stunde. Ja. Gibt es Themen, die wir jetzt vergessen haben? Gibt es Dinge, die euch auf der Seele brennen? Was tut sich am Ausschuss weiterhin?
Also eigentlich haben wir, glaube ich, alle relevanten Punkte besprochen. Wir können festhalten, dass es gerade planungstechnisch ziemlich schwierig ist zu sagen, wann was stattfindet. Und ansonsten schauen wir mal. Also wir können jederzeit wieder einen Podcast aufnehmen. Wir können auch ein Q&A machen, das hat schon mal nicht funktioniert. Ich habe ja schon mal dazu aufgerufen, keiner will Fragen stellen. Keiner will mir Fragen stellen, ich verstehe es gar nicht.
Das ist das sicherste Indiz dafür, dass wir uns heute primär mit diesem Podcast auch wieder an das Innenministerium, den Verfassungsschutz, den BND und alle anderen beteiligten Behörden richten. Wir winken an dieser Stelle mal in die Kamera und grüßen die angeschlossenen Stationen. Wir freuen uns immer sehr, Sie hier zu unterhalten und dass unsere Steuergelder dann in sinnvolle Dinge investiert werden. Gruß auch an die AfD. Ja, das ist quasi noch eine Erweiterung der Rundfunkgebühren sozusagen. Ja, ich weiß gar nicht. Will ich das rausschneiden? Ach ja, das war ironisch gemeint. Ich glaube, die Hörerschaft kann das ab. Okay, jetzt gucke ich in drei echt betrübte Gesichter. Ich
werde ja, die AfD nie wieder wir können dann den Podcast so traurig abschließen. Das ist ja
wunderbar.
Ja,
das stimmt. Also das ist definitiv
dann, auch kein Schlusswort. Dann möchte ich was sagen. Ich möchte das Antifa-Infoblatt, den rechten Rand und das Wattermagazin grüßen.
Perfekt.
Und zwar vollkommen ernsthaft. Abonniert dazu, lest die Recherchen. Sehr gut.
Und schreibt Artikel dafür, wenn ihr Fachwissen habt, was der Sache dienlich ist. Das lesen wir nämlich auch immer gerne.
Genau.
So und ansonsten spendet gerne an den UAPOD und das spende@uapod.berlin.
Ja. Auch wichtig. Wie läuft das genau? Also unter PayPal oder wie läuft das?
Genau, per PayPal, genau.
Wenn ich es richtig gesehen habe, könnt ihr auch an Stella selbst spenden, zumindest.
Ja, das könnt ihr auch machen, ja.
Ja, ich wollte dir jetzt nicht, dass du selber aufrufen musst, dass man dir spendet. Das gibt es so ein paar Menschen, die machen
ich eine von den brotlosen Künstlerinnen bin, denen ja. Corona zwar nicht in der Lunge, aber im Portemonnaie zugesetzt hat. Aber dank der IBB-Krisenmanagementführung, muss ich sagen, die nächsten Monate sind erstmal das Überleben gesichert. Vielen Dank dafür.
Das ist
dafür.
Ja fantastisch. Dann nehme ich meinen Aufruf, dir zu spenden, natürlich zurück. Weil jeder
ja, und dann merke ich auch noch mal an, dass sich auch bei mir die finanzielle Situation deutlich entschärft hat, seitdem ich beim Neuen Deutschland arbeite. Spenden könnt ihr natürlich immer noch. Ich habe auch noch einen Patreon-Account mittlerweile eingerichtet. Da gibt es auch schon 2 Abonnenten, wo ich mich sehr für bedanke und jetzt mal wieder Grüße an die beiden Abonnenten. Finde ich eine tolle Sache, dass sich hier Menschen finden, die unsere Arbeit wirklich wertschätzen und unterstützen. Das ist schon echt der Hammer. Ja, dann.
Vielen Dank. Und vielen Dank euch beiden. Und zur Feier des Tages ist heute Thies Bosby fürs Outro zuständig. Jetzt mach mal was Geiles.
Ich bin fürs Outro zuständig.
Wir werden jedes Mal gerügt von dir.
Ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ja, ich kann das wieder sagen, dass man immer noch nichts hat, womit man das jetzt so langsam seicht ausfaden lässt.
Ja.
Ich wäre für so eine leichte Klaviermelodie gemischt mit so ein bisschen.
Ja, die Mucke ist ja klar, nur der sprachliche Content nicht.
Der sprachliche Content hat, ich dachte, wir haben uns darauf geeinigt, dass man einfach noch so ein bisschen rumquatscht und das dann so langsam rausschneidet.
Dann lass uns mal
dass wir keine Blockflöte haben wollen, oder?
Wir wollen auf keinen Fall irgendwelche seltsamen Musikinstrumente haben. Igor Lewitt, schöne Grüße. Er könnte uns tatsächlich ja auch mal ein Outro, euch ein Outro machen. Er streamt ja immer auf Twitter. Ja. Ich zeige euch gleich noch Bilder von meiner Wohnung.
Okay, yeah!
Aber erst, wenn die Aufnahme abgebrochen ist.
Ja, dann würde ich sagen, kann Martina einfach auch noch mal ein Schlusswort geben und dann ist sie die Herrin über den Aufnahmeknopf und kann die Aufnahme beenden.
Jo, ich habe nichts mehr zu sagen. Außer dass, ehrlich, es nervt, also ich würde halt echt lieber wieder irgendwie einen Bundestag und meine Arbeit machen. So bescheuert das klingt.
Da sind wir uns einig.
Sind wir uns alle einig, das fehlt halt, ne? Irgendwie. Trotz diesen ganzen irgendwie jetzt irgendwie streamen wir unsere Vorträge und treffen uns also permanent im Netz und sowas, aber das ist halt nicht irgendwie Politik machen, so dass es auch wirklich Druck erzeugen kann. Also wie gesagt, solange Herr Vogel irgendwie nicht rot anläuft, dann wissen wir doch, dass wir wirkungslos sind, ja.
Aber zu dem Thema, Witze sind bei dem Namen Oll, aber ihr kennt das ja so aus den Geschichten, so mit dem Bergbau und so, man nahm immer einen Vogel mit in die Mine und wenn der Vogel krepierte, dann war klar, jetzt wird's gefährlich. Das wünschen wir Herrn Vogel natürlich an dieser Stelle nicht, aber
mal ganz ehrlich, wir haben ja Indikatoren, wir sehen ja immer, wenn wir auf dem Weg sind, nämlich wenn die anfangen, unruhig auf ihrem Sitz zu rutschen, ja, irgendwie. Und dann, wenn sie aufstehen und die Köpfe zusammenstecken, dann wissen wir schon so, jetzt irgendwie ist irgendwas passiert. Das fehlt halt, ja. Das ist irgendwie alles nichts, wenn das so nicht läuft. Irgendwie.
Ich habe übrigens jetzt verstanden, wie das hier mit unseren Köpfen funktioniert. Es wird immer das angezeigt, von dem der redet, oder?
Ja, das ist ein Rahmen.
Es hat eine Stunde gedauert, aber hey, ich habe es jetzt rausgefunden. Wow!
Perfekt.
Okay.
Ja gut, dann sagen wir jetzt auch Tschüss in Richtung Kanzleramt und Innenministerium. Und wir freuen uns auf eine Pokerrunde mit Herrn Vogel nach der Corona-Zeit.
Eine Online-Pokerrunde? Ladet mich ein.
Nee, schon so mit Sehen und Blöffen und so. Mal gucken.
Okay. Und Strippen?
Nein. Lalalala. Gut. Auf Wiedersehen.
Tschüss.